Wir haben das Wort, mit dem ich heute einsteigen möchte, gerade schon gehört vom Apostel Petrus aus seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid. Das ist eigentlich immer wieder die Grundstruktur, wie wir sie im Neuen Testament für uns finden. Es geht nie darum, dass wir etwas machen, dass wir einen Status für uns erreichen, sondern es geht in der Bibel immer darum, dass wir durch Jesus als Geschenk, als Gnade etwas sind. Und alles, was wir dann tun sollen, tun dürfen, leitet sich aus dem ab, was wir von Gott her für Gott sind. Alles, was wir tun, ist nicht dazu da, damit wir etwas sind, sondern weil wir bei Gott etwas sind, darf sich das in unserem Leben auswirken. Und so fängt Petrus auch hier gleich wieder an. Ihr aber seid, das seid ihr, erstmal ganz unabhängig von dem, was und wie ihr konkret in eurem Leben die Dinge angeht. Wenn ihr Jesus gehört, wenn ihr euer Leben Jesus gegeben habt, dann seid ihr. Ihr aber seid. Was seid ihr? Was sind wir? Ein auserwähltes Geschlecht. Jeder Einzelne vor Milliarden von Menschen bevorzugt zu einer früheren Dienstberufung für Christus im Leben mit ihm. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Wir merken, das hat etwas damit zu tun, dass wir das nicht nur für uns haben, sondern Priester sind ja Leute, die für andere vor Gott eintreten sollen. Königlich, das bedeutet mit Jesus herrschen, aber im Sinne Jesu, nicht im Sinne der Macht der Menschen. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Das hat Ingo am Mittwoch ja so toll erklärt mit dem Priestertum. Eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Wir gehören Jesus, wir gehören ihm. So, ihr seid. Und jetzt, wozu? Wozu sind wir? Ihr aber seid all das damit. Und das kommt ganz oft so im Neuen Testament vor. In den Briefen achtet mal drauf, unterstreicht euch das. Immer dieser Aufbau, ihr seid damit. Damit, das hat einen Grund von Gott her. Gott hat eine Bestimmung für unser Leben. Wenn er uns auserwählt, wenn er uns für sich in Besitz nimmt, dann hat das immer eine Bestimmung, die damit verknüpft ist. Ihr aber seid damit. Was ist denn jetzt hier dieses damit? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Nach diesem Wort besteht der Kern unserer Berufung darin, die Tugenden Gottes zu verkündigen. Für Tugenden könnte man auch übersetzen Eigenschaften, Vorzüge, Fähigkeiten. Wir sollen also nicht den Menschen in die Mitte unseres Denkens, Glaubens und Predigens stellen, sondern Gott. Für den Humanismus ist der Mensch das Maß und die Mitte aller Dinge. Und dieses Denken hat leider weithin auch in unser christliches Denken Eingang gefunden. In unserem ganzen Denken, Glauben, Verkündigen und Arbeiten für Gott steht nicht mehr Gott im Zentrum, sondern der Mensch. Der Mensch und seine Bedürfnisse. Der Mensch und sein Glaube. Der Mensch und sein Wille. Der Mensch und seine Leistung. Der Mensch als Mitte, Maß und Ziel auch unseres christlichen Denkens, nur fromm getarnt, fromm eingepackt. Die Vokabeln haben sich verändert, der Mantel ist fromm, aber in der Sache geht es genau um dasselbe. Der Mensch, Maß, Mitte, Zentrum von allem. Unsere ganze Theologie, unser ganzer Glaube, unser ganzes Denken ist durchsetzt von dieser Schwerpunktverschiebung. In unseren Predigten geht es zu 90% um den Menschen und seine Bedürfnisse. Beim Lesen der Bibel stellen wir alle Aussagen über Gottes Pläne und Ziele unter den Vorbehalt, dass der Mensch mitspielt. Unsere Ethik orientiert sich an dem, was wir als Menschen für gut halten und nicht mehr an den unveränderlichen Geboten Gottes. Und selbst in unseren Gebeten geht es überwiegend um unsere menschlichen Anliegen und nur zu einem kleinen Teil um die Anbetung und das Lob Gottes. Und deshalb ist dieses Wort des Apostels Petrus so wichtig. Es zeigt uns, worin es in unserem Glauben, Denken und Predigen vor allem gehen muss. Um Gott, um seine Tugenden, um seine Eigenschaften, um seine Vorzüge. Denn nur daran wird dann in der Folge auch unser Glaube und unser Leben wachsen und heil werden. Es ist immer der Blick auf Gott, der uns verändert, der uns Kraft, Mut und Hoffnung schenkt. Nie der Blick auf uns selbst. Ich möchte, haben wir gesungen, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Gerd Herstegen, vor Hunderten von Jahren, genau das ist es. Wir glauben eben nicht an einen großen Glauben, sondern wir glauben an einen großen Gott. Unser Glaube speist sich aus unserem Gottesbild. Unser Gottesbild ist entscheidend für unseren Glauben. Und deshalb wird mir immer wichtiger, das Wesen, die Gedanken, die Pläne und die Größe Gottes anzuschauen und zu verkündigen. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das Geheimnis unserer inneren Verwandlung besteht also darin, was wir anschauen. Was wir anschauen, prägt uns. Das gilt im Guten wie im Schlechten. Und indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie großartig er ist, seine Wesen, seine Pläne, Gedanken, seine Herrlichkeit, werden wir eben in sein Bild und in sein Wesen verwandelt. Unsere innere Verwandlung ist also nicht das Ergebnis unserer Aktivität, unserer Disziplin, unseres Willens, sondern das Ergebnis unserer inneren Blickrichtung. Für Schauen steht hier im griechischen Grundtext ein Wort, das man eigentlich wörtlich übersetzen könnte mit herabspiegeln. Herabspiegeln. Bruns übersetzt unseren Vers deshalb, wir alle aber schauen mit unverschleiertem Gesicht in die Herrlichkeit des Herrn und strahlen sie zugleich wie ein Spiegel zurück und werden so in sein Bild verwandelt. Prägnant formuliert: indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, spiegeln wir diese wider. Und das ist ja auch der Zusammenhang dieser Aussage. Genau so war es damals ja auch bei Mose. Als Mose in die Gegenwart des Herrn trat und seine Herrlichkeit schaute, da fing sein Gesicht an zu strahlen und etwas von dieser Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und es geht beim Spiegeln immer zuerst um die Ausrichtung des Spiegels. Das ist das eigentlich Entscheidende, die Ausrichtung des Spiegels. Und unser Auftrag besteht eigentlich nur darin, uns auf Jesus auszurichten, ihn anzuschauen. Dann geschieht das Spiegeln von ganz alleine. Ich muss so lachen, als ich das schon mal irgendwo gesagt habe, weiter im Süden, da meinte dann eine sehr ordentliche Hausfrau: aber der Spiegel, den müssen wir auch sauber halten. Sag ich: ja, hast du recht. Den Spiegel müssen wir auch sauber halten. Das gehört natürlich auch dazu. Aber ich denke, wenn wir Jesus anschauen, dann ist das genau das, was in uns ausgelöst wird. Dass wir all das, was uns befleckt, was uns schmutzig macht, was unser Leben bindet, verdreckt, dass wir das rausschmeißen. Stück für Stück. Es geht also entscheidend um die Ausrichtung des Spiegels. Und selbst unsere zukünftige Vollendung, die wird einmal genauso ablaufen. 1. Johannes 3, Vers 2 lesen wir: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wieder, was sind wir? Damit geht's wieder los. Wir sind Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn es offenbar werden wird, wenn Jesus offenbar wird, kommt, uns zu sich nimmt, wenn das offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Wesensmäßig ihm gleich sein. Und jetzt die Begründung: wie kommt es dazu? Denn, habe ich mir auch unterstrichen, denn, das ist der Grund, warum wir ihm gleich sein werden. Warum werden wir ihm gleich sein? Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das Entscheidende unserer Verwandlung. Endlich nicht all die verkrümmten und verzerrten Gottesbilder. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das führt dann zu unserer inneren Verwandlung. Also unsere künftige Wesensgleichheit mit Christus, die hat ihren Grund darin, dass wir ihn sehen, wie er ist. Und daran wird jetzt auch für mich, für unser Hier und Heute deutlich, wie wichtig unser Gottesbild ist. Wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden, wie er ist, dann wird eben dieses unverfälschte Gottesbild der Grund dafür sein, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Und das heißt für uns heute: unser Gottesbild ist von entscheidender Bedeutung für unseren Glauben und unsere innere Verwandlung in sein Bild. Und deshalb nennt der Heilige Geist uns im Neuen Testament 8 Titel Gottes, von denen jeder eine wunderbare Seite im Wesen und Wirken Gottes offenbart. Der Gott der Herrlichkeit. Der Gott des Friedens, der Gott aller Gnade, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, der Gott des Maßes, der Gott der Hoffnung. Jeder dieser Titel ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Und ich habe erlebt, schon das stille Nachdenken darüber verändert unser Gottesbild. Jeder einzelne dieser Titel, das ist wie eine Delikatesse, die wir auf der Zunge zergehen lassen können, über die wir nachsinnen beten können. Was bedeutet das, dass du der Gott der Herrlichkeit bist? Was bedeutet das, dass du der Gott aller Gnade bist? Was bedeutet das, dass du der Gott des Maßes bist? Da können wir bei diesem einen Gottestitel sitzen, beten, nachdenken, anbeten. Und dann merken wir, da verändert sich was. Einer dieser Gottestitel fehlt jetzt noch in dieser Aufzählung, nämlich der achte. Denn mit dem wollen wir uns jetzt etwas näher beschäftigen. Und diesen achten Gottestitel finden wir in 2. Korinther 13, Vers 11. Da wird er genannt, der Gott der Liebe. Der Gott der Liebe. Das ist die grundlegendste Aussage der Bibel über Gott. Johannes sagt in 1. Johannes 4, 8 und 16, Gott ist Liebe. Das ist die kürzeste, prägnanteste, entscheidendste Definition und Wesensbeschreibung Gottes. Gott ist Liebe. Liebe ist also nicht nur eine Eigenschaft Gottes neben anderen, sondern Gott ist seinem ganzen Wesen nach Liebe zu 100%. Mathematisch Gott gleich Liebe. Was immer die Bibel uns sonst an Eigenschaften Gottes nennt, entspringt aus dieser Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Daraus folgt, sein Wille ist Liebeswille und seine Ziele sind Liebesziele. Was immer Gott tut, tut er aus Liebe. Was immer Gott tut, tut er aus Liebe. Darum hat Gott die Menschen als Gegenüber seiner Liebe erschaffen. Darum will Gott in einer Liebesbeziehung mit jedem von uns leben. Darum hat er seinen Sohn Jesus für uns dahingegeben, um die zerbrochene Beziehung zwischen ihm und uns wieder neu möglich zu machen. Darum möchte er unser Vater sein. Und darum will er alle seine Geschöpfe in die Liebesbeziehung mit sich zurückführen. Die Liebe Gottes ist der Grund und die Bestimmung unseres Seins. Der Grund, warum wir überhaupt da sind und die Bestimmung, wozu wir da sind. Die Liebe Gottes ist der Grund und die Bestimmung unseres Seins. Tja, und dann gibt es da immer wieder eine große Frage, die Menschen permanent stellen und die sie und manchmal auch uns immer wieder an der Liebe Gottes zweifeln lässt. Das ist die Frage, mit der wir ständig in Gesprächen konfrontiert werden mit Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Warum lässt ein Gott der Liebe all das Leid und Unglück in dieser Welt zu? Also wenn wir auf eine Frage eine biblische Antwort haben müssen, im Gespräch mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dann ist es diese. Darüber müssen wir uns Gedanken gemacht haben. Da müssen wir wissen, was die Bibel zu sagt, damit wir das weitersagen können. Und auf diese Frage, warum lässt ein Gott der Liebe all das Leid und Unglück in dieser Welt zu, auf diese Frage antwortet die Bibel, weil der Mensch sich seit dem Sündenfall von Gott emanzipiert hat und autonom, selbstbestimmt leben will. Liebe basiert immer auf Freiwilligkeit. Und deshalb hat Gott dem Menschen die Wahl gelassen. Und der Mensch hat sich eben gegen Gott entschieden. Und Gott lässt dem Menschen die Freiheit, nach seinem eigenen Willen zu leben. Und deshalb sind Tod, Krankheit, Krieg, Leid und Unfrieden in dieser Welt. Deshalb ist diese Welt so, wie sie ist. Das bedeutet nicht, dass Gott einen schlechten Job gemacht hat, sondern dass wir die Früchte dessen ernten, was es bedeutet, unabhängig von Gott leben zu wollen. Gottes Liebe lässt uns Menschen für eine bestimmte Zeit unsere eigenen Wege gehen. Doch gleichzeitig bleibt seine Liebe nicht passiv. Gottes Liebe handelt gleichzeitig auf eine ganz verborgene, wunderbare Weise. Gottes Liebe öffnet uns in der Dahingabe seines Sohnes Jesus den Rückweg zu sich. Johannes 3,16, das Wort sollten wir auswendig immer drauf haben. Denn so hat Gott die Welt geliebt. So, das bedeutet einmal so sehr. So bedeutet aber auch auf diese Art und Weise. So hat Gott wen geliebt? Seine paar Frommen? Nein, hier steht den Kosmos, die Welt, alle sind Adressaten, Gegenstand der Liebe Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, ihm vertraut, ihm sein Leben gibt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was immer wir über Gott denken, was immer der Teufel uns an verzerrten Gottesbildern vor Augen malen will, nirgends zeigt sich die Liebe Gottes so klar und so großartig wie am Kreuz. Du willst wissen, wie Gott ist? Am Kreuz kannst du es sehen. Gottes Liebe ist sich selbst schenkende, sich selbst dahingebende Liebe. Gottes Liebe ist Liebe, die es nicht scheut, selbst den Weg des Schmerzes und des Sterbens zu gehen. Gottes Liebe ist die Liebe, die selbst bis hinabsteigt in die untersten Örter des Todes, um uns zurückzulieben zu sich. Und wir Menschen, wir stehen jetzt vor der Frage, wie wir mit diesem Geschenk der Liebe Gottes umgehen. Es ist uns angeboten, wie gehen wir damit um? Nehmen wir es an oder schlagen wir es aus? Und beides hat Folgen. Johannes 3, Vers 36 sagt unser Herr, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes, ein anderer Begriff auch für das Gericht Gottes, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer also auf dieses Liebesangebot Gottes und seinem Sohn nicht eingeht, der bleibt unter dem Zorn Gottes und der muss ins Gericht. Gott der Liebe, Zorn, Gericht, ja. Denn Gottes Liebe ist keine blinde Liebe, sondern eine heilige und gerechte Liebe. Wir verwechseln den Gott der Liebe oft mit dem lieben Gott. Mit einem Gott, der es nicht so genau nimmt und fünfe gerade sein lässt. Doch Gottes Liebe ist ebenso ganz anders, als was wir Menschen oft unter Liebe verstehen. Gottes Liebe ist heilig und gerecht. Klar wie ein Diamant, voller Licht. Aber gerade diese lichterfüllte Klarheit der Liebe Gottes kann sich mit Finsternis niemals arrangieren. Und wie verunreinigte Metalle ins Feuer der Läuterung müssen, um von allen Fremdstoffen gereinigt zu werden. So muss eben auch alles finstere, sündige, unreine Wesen des Menschen in das Feuer des Gerichts. Doch auch als Gott des Gerichts bleibt Gott der Liebe. Auch sein Gericht entspringt seiner Liebe und verfolgt Liebesziele. Auch die Gerichtswege Gottes sind Liebeswege Gottes. Denn alles, was Gott tut, kommt aus seiner Liebe. Wir sehen, wir können von der Liebe Gottes nicht reden, ohne zugleich auch von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes zu reden. Und das Entscheidende, was wir oft in unserem Denken nicht zusammenkriegen, auch in unserem frommen Denken oft nicht zusammenkriegen, das ist kein Widerspruch. Denn wenn Gott zu 100% Liebe ist, dann sind alle anderen Eigenschaften Gottes nur verschiedene Ausdrucksformen seiner Liebe. Gottes Liebe offenbart sich nicht nur in seiner Güte und Barmherzigkeit, sondern auch in seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, ja sogar in seinem Zorn. Seine Liebe ist heilig, wie auch seine Heiligkeit Liebe ist. Seine Liebe ist Gerechtigkeit, wie auch seine Gerechtigkeit Liebe ist. Alle Eigenschaften Gottes stehen in einer inneren Harmonie miteinander und haben ihren gemeinsamen Nenner in der Liebe Gottes. Das ist der gemeinsame Nenner aller Eigenschaften Gottes. Also, selbst der Zorn Gottes entstammt der Liebe Gottes. Es hat mal jemand diesen netten Satz gesagt: Der Zorn Gottes ist die erhöhte Temperatur seiner Liebe. Fand ich klasse. Der Zorn Gottes ist das leidenschaftliche und entschiedene Nein der Liebe Gottes zu jeder Form von Sünde und Ungerechtigkeit. Eben das Nein des Lichtes zur Finsternis. Und deshalb kann das Licht der Liebe Gottes keine Finsternis dulden und führt diese ins Gericht. Aber anders als die Liebe Gottes hat der Zorn Gottes nur eine begrenzte Dauer. Wenn Gottes richtende Liebe an ihr Ziel gekommen ist, dann endet der Zorn und die Gnade Gottes übernimmt die Herrschaft. Und deshalb lesen wir in Micha 7, Vers 18: Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Oder Psalm 103, 8 bis 9. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen, zornig bleiben. Also das sind doch unglaublich starke Aussagen. Der an seinem Zorn nicht ewig festhält, er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Klarer kann man es doch eigentlich nicht sagen. Wir halten fest, Zorn ist keine ewige Eigenschaft Gottes, wie seine Liebe und Heiligkeit, sondern Gottes zeitlich begrenzte Reaktion auf die zeitlich begrenzte Existenz der Sünde. Der Zorn Gottes ist auch kein Grundwesenszug Gottes, wie seine Liebe und Barmherzigkeit. Wir lesen in Psalm 103, Vers 8, Gott ist langsam zum Zorn. Wir werden darüber sprechen im nächsten Teil, wenn ich dann mit uns nachdenken möchte über diesen anderen Titel, der Gott aller Gnade. Gott ist langsam zum Zorn, doch groß an Güte. Langsam zum Zorn, groß an Güte. Schon daran wird deutlich, wohin Gott seinem Wesen nach zutiefst strebt. Güte, Gnade, Liebe ist sein innerstes Wesen. Zorn, eine pädagogische Notwendigkeit seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und deshalb, das fand ich interessant, in der Ansage im Vorfeld, da wurde dann angesagt, die Liebe Gottes und der Zorn Gottes. Nee, der Gott der Liebe und der Zorn Gottes. Warum? Die Liebe Gottes und der Zorn Gottes, die tun so, als wären das zwei gleichwertige, gleichrangige Eigenschaften Gottes. Und genau das stimmt nicht. Er ist der Gott der Liebe, dessen Liebe sich aber auch ausdrücken kann in Zorn. Und das ist ein Unterschied. Liebe ist sein innerstes Wesen. Zorn, eine pädagogische Notwendigkeit seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir finden dazu einen sehr anschaulichen Text in Jesaja 28, 21. Denn Jahwe wird sich aufmachen. Wie am Berg Perasim, wie im Tal bei Gibeon wird er toben, um sein Werk zu tun. Und wenn man den Kontext liest, ist mit diesem Werk jetzt die Durchführung seines Gerichtes gemeint. Es geht also um sein Gerichtswerk. Er macht sich auf, um sein Werk, sein Gerichtswerk zu tun. Und es kommt, befremdend ist sein Werk. Er macht sich auf, um seine Arbeit zu verrichten, die Gerichtsarbeit. Seltsam ist seine Arbeit. Hier wird Gott bei der Durchführung seines Gerichtes beschrieben und das wird Werk, Arbeit genannt. Doch dann folgt eben zweimal dieser erstaunliche Zusatz, befremdend ist sein Werk, seltsam ist seine Arbeit. Und daran wird deutlich, dass Zorn und Gericht zwar Gottes Werk und Arbeit sein kann, aber nicht Gottes eigentlichem Wesen entspricht. Deshalb ist Gottes Gericht immer gerecht und immer notwendig, bleibt aber in Bezug auf Gottes innerstes Wesen immer auch ein Stück weit befremdend und seltsam. Und wenn Gott uns im Gericht manchmal fremd vorkommt, ist das also durchaus zutreffend. Das deckt sich mit diesem Prophetenwort des Jesaja. Und dieses innere Spannungsfeld zwischen dem Wesen und dem Gericht Gottes führt sozusagen zu einer wesensimmanenten Begrenzung des Gerichts. Sowohl dem Zeitpunkt nach, nicht gleich loshauen, langsam zum Zorn, immer wieder Gnadenfristen einräumend. Und auf der anderen Seite auch hinsichtlich der Dauer, der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Und diese innerste Wesenstendenz, dieser Liebe auch im Gericht, sehen wir in der Bibel an so vielen Stellen. Ich möchte nur zwei nennen. 2. Samuel 14, 14. Da wird Gott beschrieben als, Gott will das Leben nicht wegnehmen, sondern er hat die Absicht, dass der Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen bleibt. Oder Jeremia 31, Vers 20. In der Auseinandersetzung mit seinem Volk Israel, dass er immer wieder wegen ihrer Untreue ins Gericht schicken muss. Ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? So oft ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Über sein untreues Volk, dem er immer wieder Gericht auferlegen musste, das immer wieder unter dem Zorn seines Gerichtes stand. Und jetzt zeigt er, wie es ihm aber innerlich dabei geht. So oft er auch im Zorn im Gericht über sie geredet hat, muss er doch immer wieder an sein Volk denken. Sein Innerstes, Gottes Innerstes, steht nicht da. Du hast gerecht, selbst Schuld haben sie sich selber zuzuschreiben. Nein, mein Innerstes ist um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen. Und so wird Israel, der Umgang Gottes mit Israel, zum Modell für die Heilsgeschichte Gottes. Und deshalb wird eben auch in diesem großen Abschnitt Römer 9 bis 11, wo die Bibel uns am Bild Israels zeigt, was macht Gott mit Israels und was ist das Modellhafte in der Aussage, wie Gott an Israel handelt, er auch allgemein handelt. Und es wird zusammengefasst an Römer 11, 32 in dem Satz, denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Wir halten also fest, Gott ist ein Gott, der an seinem Zorn nicht ewig festhält. Gott ist ein Gott, der immer von der inneren Absicht geleitet wird, dass das Verstoßene nicht von ihm weg verstoßen bleibt. Gott ist ein Gott, der das Verlorene sucht, bis er es findet. Und das gilt eben nicht nur für den Zorn Gottes über die Ungläubigen, heute noch Ungläubigen, sondern das gilt auch für schwere Wege im Leben seiner Kinder. Und das ist ja etwas, was wir als Gemeinde auch gerade in sehr vielfältiger Weise erleben, dass viele sehr schwere Wegführungen haben, schwere Krankheiten, schwere persönliche Führungen. Und jetzt stehst du davor, der Gott der Liebe. Gott ist Liebe. Alles, was Gott tut, tut er aus Liebe. Ja. Das gilt eben auch für all die uns menschlich so oft völlig unverständlichen Dinge, die in unserem Leben ablaufen und wo wir nach menschlichen Kategorien sagen würden, was soll denn daran Liebe sein? Gott führt seine Kinder immer auf den Wegen seiner Liebe, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Wir lesen in Hebräer 12, 5 bis 6, mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung, ermatte nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt, erzieht, weist er zurecht. Also was immer an Schwerem in unserem Leben als Kinder Gottes geschieht, es handelt sich dabei niemals um Strafe. Denn die Strafe lag auf ihm. Auf dass wir Frieden haben. Das ist etwas, was wir festhalten müssen, wenn Satan kommt und uns in bestimmten schwierigen Lebenssituationen sagt, siehst du, das ist die Strafe Gottes dafür. Nein, dann antworte ich ihm, die Strafe lag auf ihm. Mit Strafe hat das nie mehr im Leben seiner Kinder zu tun. Aber es kann sich sehr wohl, es kann, nicht es muss, aber es kann sich hierbei um väterliche Züchtigung handeln. Und Züchtigung ist ein Begriff, den kannst du ja kaum noch in den Mund nehmen heute. Ich habe mal geguckt, was steht denn da im Griechischen? Im Griechischen steht hier ein Wort, das kann man mit Erziehung, mit Zurechtweisung übersetzen. Erziehung, Zurechtweisung. Aber dabei schwingt immer etwas mit, dass hier zur Erziehung und zur Zurechtweisung irgendein Zuchtmittel eingesetzt wird. Also irgendetwas, was nicht angenehm ist, was vielleicht wehtut, wird hier eingesetzt zum Zweck der Erziehung und Zurechtweisung. Und deshalb wird das in den meisten Bibelübersetzungen eben mit Züchtigung übersetzt. Aber immer geht es um Erziehung, um Zurechtweisung, die aber eben von Gott her mit einem Mittel verbunden ist, das wehtun kann. Gottes Züchtigung ist sein liebevoll pädagogisches Eingreifen zum Zwecke unserer inneren Zurechtbringung. Wenn Gott uns züchtigt, greift er ins Steuer unseres Lebens, um uns wieder auf die richtige Spur zu bringen. Ich weiß noch, bei der Fahrschule, dann fährst du da und fährst da dein Ding und ganz plötzlich greift dir der Fahrlehrer ins Steuer. Manometer. Und dann sehe ich, na klar, hat mir jetzt nicht gefallen, aber hat den guten Grund. Es ist gut, wenn Gott uns manchmal ins Steuer greift. Auch wenn wir uns dadurch massiv beeinträchtigt fühlen. Züchtigungen sind Kurskorrekturen Gottes. Züchtigung heißt, er hat uns so lieb, dass er uns nicht einfach laufen lässt. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Es ist also gerade umgekehrt, wie wir das oft empfinden. Und das wollen wir uns merken, so schwer manche Erziehungswege Gottes auch sein mögen. Eins sind sie nie: Abwesenheit Gottes. Das sind sie nie. Im Gegenteil. In den Momenten, wo wir meinen, Gott hat uns verlassen, ist er in doppelter Intensität uns nah, auch wenn wir das nicht so immer empfinden. Und deshalb gilt uns immer, und das kann man sich eigentlich in guten Tagen nicht oft genug sagen, damit man diese Verheißung in schlechten Tagen auch in seinem Leben hat. Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und warum? Eben weil Gott Liebe ist. Und weil diese Liebe immer nur das Beste für uns im Sinn hat. Und das wollen wir im Glauben festhalten. Auch dann, wenn es nach menschlichen Maßstäben überhaupt nicht danach aussieht. Ja, und der Schlussgedanke, unsere Aufgabe in unserem Leben jetzt, in unserem Leben mit diesem Gott der Liebe, ist es unsere Aufgabe eigentlich nur, uns ganz auf diese Liebe auszurichten und diese dann in unserem Leben wiederzuspiegeln. Wir machen diese Liebe nicht. Wir müssen sie nicht in uns haben, sondern wir dürfen sie spiegeln. Und spiegeln kann man nur das, was man selbst empfängt. Und deshalb geht dieses Widerspiegeln der Liebe Gottes in unserem Leben eben nur unter einer Voraussetzung. Und die nennt Johannes in 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, warum? Wie geht das? Wie kann das gelingen? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Nur als Geliebte Gottes können auch wir lieben. Und deshalb besteht das Geheimnis unserer Liebesfähigkeit darin, uns selbst ohne Einschränkungen rundum von Gott lieben zu lassen. Nicht Angst zu haben vor Gott. Nicht zu denken, ich hab's ja nicht verdient. Sondern uns rundum von diesem Gott lieben zu lassen. Und dann werden wir etwas widerspiegeln von dieser Liebe. Und deshalb ist unser Gottesbild so wichtig. Denn nur durch den Gott der Liebe können wir zu Menschen der Liebe werden. Und das will Gott und das schenke der Herr uns allen. Amen. Wir wollen beten. Du großer, wunderbarer Gott, wir danken dir dafür, dass wir zu dir Vater sagen dürfen. Dass du für uns nicht der ferne Gott, der große Gott nur geblieben bist allein, sondern dass du uns in Jesus so nahe gekommen bist, dass wir jetzt auch deine Kinder sein dürfen. Dass wir Vater zu dir sagen dürfen. Dass du uns so liebst, dass du in so einer Nähebeziehung mit uns leben möchtest. Jeden Tag, jede Stunde. Danke. Und wir beten dich darüber an, dass du in deinem Wort dich uns offenbarst als Gott der Liebe. Dass du Liebe bist. Und dass alles, was du tust, an uns und in deiner Heilsgeschichte, dass alles aus dieser Liebe heraus entspringt. Und dass dein Wesen Liebe ist, dass dein Wille Liebe ist und dass deine Ziele auch Liebe sind. Und dass das für unser Leben gilt, auch für die Dinge, die wir oft nicht verstehen. Und dass das für deine ganze Schöpfung gilt. Du bist Liebe und du willst uns und alles zurücklieben in die Gemeinschaft mit dir. Und darüber beten wir dich an. Danke, dass du so und nicht anders bist. Und wir bitten dich, offenbare dich uns noch viel, viel tiefer, noch viel mehr, dass wir so spiegeln können, ein kleines Stück von deiner Liebe und deinem Wesen. Amen.